Und ich freue mich sehr, als erste Rednerin des heutigen Nachmittags Frau Professorin Aleida Assmann anzukündigen. Wir freuen uns sehr, dass sie hier die Zeit gefunden hat, uns in den zweiten Teil zu begleiten. Sie ist eine deutsche Literatur- und Kulturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Gedächtnisgeschichte. In ihren Arbeiten zu den Themen kulturelles Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen untersucht sie, welche Rolle das Erinnern auch an den Holocaust und das Eingeständnis der eigenen Schuld nicht nur für die deutsche Bevölkerung, sondern auch für die österreichische in dieser Hinsicht hat. Wir können uns ja hier nicht davon stehlen in dieser Hinsicht. Sie ist Professorin in Konstanz und ich darf Sie ersuchen, zu sprechen. So.
Verehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Eben in der Pause kam die Frage auf, warum wir dieses Thema überhaupt besprechen, und da fiel der Name Waldheim. Und mein Text heute oder mein Vortrag heute wird sich beschäftigen auch mit der Frage, wie kommt eine solche Erinnerung überhaupt in Gang? Hinter einem Gedenkort steht in Deutschland nicht selten ein Tatort, der nicht für sich selbst spricht, sondern erst als ein solcher erkannt und gekennzeichnet werden muss. Der Holocaust ist inzwischen tief im kollektiven Gedächtnis des deutschen Staats und seiner Bewohnerinnen verankert und wird an Gedenktagen regelmäßig wieder aufgerufen. Das gilt sehr viel weniger für jenen Teil der Staatsverbrechen des NS-Regimes, die die Deutschen an Deutschen begangen haben. Diese Staatsverbrechen sind keine prominenten Themen der deutschen Erinnerungskultur. Der Ortsname Hadamar, wo seit 1983 eine Euthanasie-Gedenkstätte eingerichtet wurde, ist trotz des Films Holocaust von 1979 und den Publikationen von Ernst Klee nicht zu einer weit verbreiteten Chiffre im öffentlichen Bewusstsein geworden, ebenso wenig die Aktion T4, Tiergartenstraße 4, die bewusst verschlüsselt wurde und auf einen Geheimerlass von Adolf Hitler vom 1. September 1939, dem Tag des Kriegsbeginns, zurückgeht. Die Geschichte der nationalsozialistischen Patientenmorde und der Zwangssterilisationen ist immer noch eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Dunkel im Doppelsinn, mit Blick auf das Verbrechen und mit Blick auf die so lange verweigerte und verschleppte Aufklärung. Denn nicht nur wurden Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung die Menschenwürde und ihr Recht auf Schutz und Leben entzogen. Diese Leidensgeschichte blieb auch aufgrund enger familiärer, sozialer und institutioneller Verstrickungen über mehr als 70 Jahre lang ein Tabuthema der Gesellschaft. Eine gezielte Spurensuche entstand überhaupt erst in den 1970er und 80er Jahren. Diese beginnende Aufarbeitung ist inzwischen zwar in der Wissenschaft und Forschung, aber noch lange nicht im Bewusstsein der Gesellschaft angekommen. Scham, so schreibt die Autorin Barbara Zöcke, ist der beste Humus für Amnesie, also für das Vergessen. Weil es für die sogenannten Asozialen und Kranken keine symbolischen Zeugen wie die Holocaust-Überlebenden gab und auch keine Erinnerungsaktivisten, die sich für einen Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit einsetzten, blieb ihr Schicksal lange unter der Decke des Schweigens verborgen. Der Komplex von Verbrechen und sozialem Tabu, Scham und Schuld, die Verschränkung von Tätern, Denunzianten, Opfern und Institutionen und die Gefühle von Trauer, Trauma und Ohnmacht verhinderten lange Zeit die Thematisierung und damit die soziale und öffentliche Erinnerung an dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte. Wie kommt man vom Vergessen zum Erinnern? Wie kann man das Schweigen brechen? Deutschland, das nicht nur den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, sondern auch noch bis dato unbekannte Kriegs- und Menschheitsverbrechen zu verantworten hatte, blieb kein Paria-Staat, wie Thomas Mann in seinem Dr. Faustus-Roman noch befürchtet hatte, sondern wurde nach 1945 unverdient und zu seinem großen Glück in den Kreis der zivilen Nationen aufgenommen. Nachdem in den Nürnberger Prozessen die prominenten Kriegsverbrecher verurteilt worden waren, sah sich die westdeutsche Gesellschaft vor eine neue Aufgabe gestellt. Sie sollte eine Demokratie aufbauen. Dafür gab es damals nur ein Mittel. Man musste die Vergangenheit hinter sich lassen, um eine neue Zukunft aufzubauen. Und genau so hat es Winston Churchill auch ausgesprochen 1946. Auf keinen Fall durfte man den Hass und die Rache wieder aufleben lassen, die Europa zerstört hatten. Es gab nur ein Heilmittel und das war die Botschaft, und deshalb lautete die Botschaft der Stunde: Vergessen. Genauso hatte er es nämlich ausgedrückt: Das neue Europa muss auf einen Glauben an die europäische Familie gebaut werden und auf einen Akt des Vergessens aller Verbrechen und Irrtümer der Vergangenheit. Ich selbst bin in dieser Nachkriegszeit aufgewachsen, die von Adenauer bis zu Kohl von einer Politik des Schlussstrichs bestimmt war. Da niemand von heute auf morgen vergessen kann und schon gar nicht eine ganze Gesellschaft, herrschte in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft gegenseitige Nachsicht beziehungsweise das, was der Philosoph Hermann Lübbe das kommunikative Beschweigen genannt hat. Es gab zwar etliche einsame Rufer in der Wüste, wie etwa Karl Jaspers oder Adorno oder Jean Améry, die sich dagegen wehrten, aber gegen diesen Zeitgeist konnte man nicht wirklich etwas ausrichten. In einer Ära des Vergessens plädierte Jaspers zum Beispiel für das Erinnern. Aber auch seine Worte verhallten ungehört, denn Staat und Gesellschaft hatten sich ja gerade zusammengetan, um eine politische und kulturelle Infrastruktur des Vergessens zu etablieren. Um dieses Schweigen zu brechen, bedurfte es erst eines Generationenwechsels von der Kriegsgeneration zur Nachkriegsgeneration in den 1980er und 90er Jahren. Im Zuge einer aktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit Hilfe von Debatten und Denkmälern, Filmen, historischer Forschung, Geschichtsunterricht, wurde Anfang des 21. Jahrhunderts ein radikaler Wertwandel politischer Orientierung eingeleitet. Diesen Akt des Schweigenbrechens konnte ich selbst in Echtzeit miterleben und beobachten. Aber erst viel später habe ich mir meinen eigenen Reim auf diese bedeutende Wende gemacht, die ich als eine Wende vom Schlussstrich zum Trennungsstrich bezeichne. Mit dem Ruf nach einem Schlussstrich wollte man in Westdeutschland ein dunkles Kapitel der eigenen Geschichte abschließen und ad acta legen, ganz nach der Devise: aus den Augen, aus der Sprache, aus dem Sinn. Was bei einem Schlussstrich nicht mehr besprochen und thematisiert wird, das sollte sich, so die Hoffnung, mit der Zeit allmählich von selbst auflösen. Das Ziel, das dahinter stand, lautete: man muss die Vergangenheit vergessen, um den Weg in eine bessere Zukunft zu öffnen. Dieses Prinzip, von dem Politiker wie Adenauer oder Churchill tief überzeugt waren, hat in gewisser Weise auch funktioniert, aber es hatte einen hohen Preis, einen zu hohen Preis. Während sich Sieger und Verlierer auf diese Weise miteinander arrangierten, fanden die jüdischen und andere Opfer des NS-Terrors lange kein Gehör. Ein Schlussstrich ist immer problematisch, weil er die Täter schützt und den Opfern schadet. Seit der Wiedervereinigung ist in Deutschland das Schlussstrichmodell durch ein anderes abgelöst worden. Ich nenne es den Trennungsstrich. Dieser Trennungsstrich zieht ebenfalls eine Linie zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Der Unterschied ist aber, dass man damit die Vergangenheit nicht dem Vergessen überlässt, sondern sie umgekehrt zum Gegenstand der Untersuchung und Auseinandersetzung macht und damit ins Erinnern zurückholt. Ein Trennungsstrich ist komplexer. Durch ihn grenzt man sich von einer Vergangenheit ab, die man sich aber gleichwohl weiterhin zurechnet und die man auch für die eigene Orientierung braucht. Man übernimmt für diese Vergangenheit Verantwortung und distanziert sich damit von ihr durch Erinnern. Und das heißt dann durch bewusste Reflexion, durch historische Aufarbeitung und eine Umwertung der Werte. Der Trennungsstrich ist die Form der Auseinandersetzung mit einer Vergangenheit, die man nicht einfach loswerden kann, die man aber auf keinen Fall wiederholen möchte. Nie wieder. Diese moralisch gestützte Distanz wird eben nicht gerade nicht durch Vergessen, sondern umgekehrt durch Erinnern, Lernen oder Reflektieren aufrechterhalten. Die Berliner Historikerin Marianne Averbuch hat sich in den 1990er Jahren an der Debatte um die Errichtung des Holocaust-Mahnmals in Berlin beteiligt. Ihren Satz habe ich noch im Ohr. Er lautete: Das ganze Land ist ein Mahnmal. 1996 hat die Künstlerin Sigrid Sigurdsson genau das zu einem Projekt gemacht und ein Denkmal in eben diesem Sinne begonnen. Es heißt Deutschland, ein Denkmal, ein Forschungsauftrag. Diese Arbeit besteht in einer Landkarte Deutschlands in den Grenzen der 30er Jahre, die dicht mit roten Punkten übersät ist. Das sind sämtliche Konzentrationslager mit ihren Außenlagern, die in einer digitalen Datenbank verlinkt sind. Die Arbeit von Sigurdsson wurde inzwischen von Historikern fortgeführt und diese ihre neuen Forschungen machten dann sichtbar, dass die nationalsozialistische Verwaltung zwischen 1933 und 1945 ganz Europa mit einem Netz von 42.500 Ghettos und Lagern überzogen hatte. Einer der Forscher erklärte dazu: Man konnte sich in Deutschland nicht bewegen, ohne auf Schritt und Tritt auf diese Lager zu stoßen. Zwangsarbeiterlager, Gefangenenlager, Konzentrationslager, sie waren überall. Zu diesen Orten gehören auch die Tötungsanstalten der Aktion T4. Jeder dieser Orte war einst ein Zahnrad im großen Getriebe der Verfolgungs-, Ausbeutungs- und Tötungsmaschinerie des NS-Staats. Und mit diesen historischen Spuren und Bezügen sind die heutigen Bewohner immer noch räumlich eng verknüpft und konfrontiert. Vieles von dem, was man während des Krieges nicht sehen und nach dem Krieg schnell vergessen wollte, wird inzwischen dank lokaler Initiativen wieder sichtbar gemacht. In der langen Ära des bleiernen Schweigens wurden viele Spuren des Verbrechens aber erst einmal getilgt. Schloss Hartheim in der Nähe von Linz ist einer von 6 Schauplätzen der Patientenmorde im Rahmen der Aktion T4, die 1940 bis 1944 in Betrieb war. Seit 2003 ist das Schloss eine Gedenkstätte. Hier wurden nahezu 30.000 Menschen ermordet. An diesem Ort begann der NS-Staat schon vor Kriegsende damit, Spuren zu verwischen. KZ-Häftlinge aus Mauthausen mussten Rückbauarbeiten durchführen und die Tötungsanlagen entfernen. In einem Prozess im Jahre 1965 sagte eine ehemalige Verwaltungsmitarbeiterin der Euthanasie-Mordaktion aus, sie sagte: Im Herbst 1944 kam ich für circa 4 Wochen nach Hartheim. Es können auch 6 Wochen gewesen sein. Meine Tätigkeit bestand lediglich darin, Akten zu vernichten. Wochenlang waren Aktenvernichterinnen angestellt, um die Spuren der Verbrechen zu beseitigen. Aber aufgrund der umfassenden Bürokratie des Todes, die für das NS-Regime ja so charakteristisch ist, war dies gar nicht so leicht. Überall, Zitat, überall in den Krankenhäusern und Heimen, in den Tötungsanstalten, vorgestalteten Zwischenanstalten, aus der Zentrale der Tötungsaktion, ebenso wie in den Verwaltungen der Länder und Provinzen, sind Unterlagen geblieben, die inzwischen ihren Weg in die öffentlichen Archive oder die Archive der Einrichtungen gefunden haben. Während die Opfer vergessen wurden, machten die Ärzte, die dem NS-Gesundheitssystem gedient hatten, nach dem Krieg weiter Karriere. Sie kamen auf Lehrstühle oder wurden Institutsleiter in der Bundesrepublik. Einige wurden Ehrenbürger, nach anderen wurden Straßen benannt. Um diesen Trend in der Nachkriegszeit nachhaltig zu brechen, bedurfte es einer neuen Generation, die bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Und als das passierte, als die jungen Ärzte der 68er-Generation ihre Stellen als Oberärzte in den Kliniken antraten, da begannen nämlich einige von ihnen, sich mit der Geschichte ihrer Institutionen auseinanderzusetzen. Das war der Ersatz für Waldheim. Das war die Generation, die in diese Institutionen kam. Manche von ihnen entdeckten in den Metallschränken ihrer Kliniken alte Krankenakten und brachten in den 1980er Jahren eine Forschung in Gang. Doch dauerte es eine weitere Generation, bis auch die Öffentlichkeit bereit war, diese Geschichte anzunehmen und der Erinnerung Raum zu geben. Anders als in Hartheim wurde in Grafeneck das Gebäude, in dem die Gasmorde an Patientinnen verübt worden waren, erst 1967 abgerissen und durch landwirtschaftliche Gebäude ersetzt. Bald danach entstanden auf dem nahegelegenen Friedhof Zeichen und Symbole, die die Angehörigen der Opfer dort anbrachten. Der Leiter der Gedenkstätte, Thomas Stöckle, rekonstruiert verschiedene Stufen der Rückkehr der Erinnerung. Es begann zunächst mit einer symbolischen Markierung des historischen Ortes des Geschehens, worauf die Einrichtung einer Gedenkstätte folgte. Diese war zunächst primär ein Ort der Trauer für die Familien der Opfer, die dort ihre Erinnerung pflegten. Aus der Gedenkstätte ging dann eine neue historische Forschung hervor, die zu einer systematischen Dokumentation führte und den Grund legte zu einem allgemeinen Besichtigungs-, Lern-, Fortbildungs-, Bildungsort für Schulen und die gesamte Gesellschaft. Als vollgültiges Mitglied dieser Gesellschaft musste man damals nicht nur der arischen Rasse angehören und einen makellosen Stammbaum vorweisen, sondern auch von Erbkrankheiten verschont sein und einen ideologisch konformen, untadeligen Lebenswandel führen. Unter solchen Umständen stand das Verhalten der Menschen unter dauernder staatlicher Beobachtung. Und ich lese Ihnen jetzt mal einen Satz aus so einem Protokoll vor, das ein junger Historiker veröffentlicht hat. Da heißt es: Der Haushalt der Frau Theobald, der Name ist ersetzt, macht einen sehr schmutzigen und ziemlich verwahrlosten Eindruck. Die Betten waren um 12:30 mittags noch nicht gemacht. Auch war in der Küche noch nichts für das Mittagessen gerichtet. Außerdem stellte man fest, dass sie zwei illegitime Kinder von zwei Vätern hatte und hat ihr dann angeborenen Schwachsinn attestiert. Und mit dieser Diagnose war sie krank, kam wie gegen ihren Willen in eine Anstalt, aus der es dann irgendwann kein Entrinnen mehr gab. Eine andere Mutter, die in bitterer Armut eine große Zahl von Kindern aufzuziehen hatte, von dieser Aufgabe überfordert war und an Depressionen litt, wurde in eine psychiatrische Klinik oder in eine Heil- oder Pflegeanstalt eingewiesen. Schweigt und sagt niemandem etwas, sonst werdet ihr geholt, ermahnte der Vater seine Kinder. Wer seine vom Regime vorgeschriebene Rolle nicht optimal erfüllte, war dem Staat suspekt. Krank zu sein oder Schwäche zu zeigen, gehörte sich einfach nicht, so kommentierte ein Zeitzeuge der jüngeren Generation diese Norm der Normalität. Neben dem Psychiater Heinz Faulstich gehört der Biochemiker Benno Müller-Hill, das sind jetzt diese erste Historikergeneration, die diese Geschichte zurückgeholt hat, zu den Pionieren in Westdeutschland, die in den 1980er Jahren die Geschichte ihrer Fächer und der dazugehörigen Institutionen, in diesem Fall war es die Psychiatrie und die Genetik, aufgearbeitet haben. Die Öffentlichkeit hat damals besonders der Investigativjournalist Ernst Klee erreicht, der im Fischer Verlag eine breite Dokumentation über Patientenmorde und Zwangssterilisationen von Geisteskranken im Wortsinne publizierte, also öffentlich machte. Müller-Hill hat die nationalsozialistische Lehre von Rasse und Eugenik in seinem Buch in folgender Weise kurz und bündig zusammengefasst. Ich zitiere: Die Verschiedenheit der Menschen ist biologisch begründet, sagen sie. Das, was die Juden zu Juden, die Zigeuner zu Zigeunern, die Asozialen zu Asozialen und die Geisteskranken zu Geisteskranken macht, liegt im Blut bzw. in den Genen. Alle die oben genannten und andere mehr sind minderwertig. Daher darf es keine rechtliche Gleichheit zwischen Minderwertigen und Hochwertigen geben. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Minderwertigen schneller vermehren als die Hochwertigen. Daher muss man die Minderwertigen absondern, sterilisieren, ausmerzen, ausschalten, das heißt töten, sonst macht man sich schuldig am Untergang der Kultur. Zitat Ende. Eugenisches Denken und Rassehygiene mit ihren Prinzipien der Auslese und Ausmerze waren die wichtigste Grundlage der Bevölkerungspolitik der 1920 bereits gegründeten NSDAP. Der Fokus verengte sich dabei auf die angeblichen Erbanlagen der Menschen. Die daraus resultierende Praxis umfasste Zwangssterilisation, Euthanasie und tödliche Menschenversuche, die bis zum Kriegsende parallel durchgeführt wurden. Vor allem der Begriff der Erbkrankheit wurde zur Waffe der NS-Mediziner in ihrem Kampf gegen das, was sie als Untergang der Kultur bezeichneten. Diese Diagnose erwies sich nämlich als durchaus dehnbar. Symptome, die mit keiner anderen Krankheit in Verbindung zu bringen waren, ließen auf eine Erbkrankheit schließen. Die Erblichkeit von Krankheiten wurde vorausgesetzt. Nichterblichkeit musste vom Opfer bewiesen werden. Die Mediziner träumten in der NS-Zeit davon, Zitat, dass über jeden Staatsbürger eine erbbiologische Akte geführt wird. Über jeden Einzelnen schwebte damals der Verdacht, denn es galt die Regel, wer nicht erbkrank im Sinne des Gesetzes ist, braucht darum noch lange nicht erbgesund und fortpflanzungswürdig zu sein. Und so wie die Dinge liegen, ist nur noch eine Minderheit von Volksgenossen so beschaffen, dass ihre unbeschränkte Fortpflanzung wertvoll für die Rasse ist. Erinnern beginnt von unten. Es braucht zivilgesellschaftliche Initiativen und ist mit Arbeit verbunden. In Konstanz schloss sich eine Initiative zusammen, um Stolpersteine für Opfer der Zwangssterilisation zu verlegen. Ihnen war nämlich aufgefallen, dass es in Ihrer Stadt noch keine Erinnerungszeichen an dieses Verbrechen gibt. Sie schreiben: Anders als in anderen Städten vergleichbarer Größe und NS-Belastung existiert in Konstanz keine einzige Gedenkstätte für diese Opfergruppen. An keinem der früheren Tatorte der Zwangssterilisationen, weder am Amtsgericht noch am Sitz des ehemaligen Gesundheitsamtes auf der Marktstätte, weder an der früheren Frauenklinik in der Friedrichstraße noch am Klinikum findet sich ein Hinweis auf die dort verübten Verbrechen. Diese Lücke wollten sie jetzt schließen. Für die Erinnerung an die Verbrechen gibt es tatsächlich keinen staatlichen Auftrag. Den Auftrag müssen sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt selber geben. Ich möchte schließen mit diesem Zitat von James Young aus den, aus den Jahren 92. Da sagte er, da entstanden gerade die sogenannten Gegendenkmäler in Deutschland, und er als Amerikaner war der Erste, der merkte, dass hier etwas Wichtiges im Gange war, und schrieb darüber. Und hier ein Satz von ihm lautet: Während die Geschichte reich an Denkmälern ist, mit denen die Sieger ihren Triumph verewigen, und ebenso reich an Denkmälern ist, mit denen sich die Opfer an ihr Martyrium erinnern, hat sich selten eine Nation an die Opfer ihrer eigenen Verbrechen erinnert. Vielen Dank.
Danke vielmals. Gibt es spontane Wortmeldungen dazu? Frau Professor Heinz?
Es ist etwas ganz anderes, Sie persönlich zu erleben, als Ihre Bücher zu lesen oder Sie auch im Digitalen zu sehen. Herzlichen Dank auch für das Herausstreichen der ärztlichen Verantwortung. Wir Ärzte sind heute aufgerufen, die Diagnosen unserer Patienten zu kodieren, diese kodierten, anonymisierten, pseudonymisierten Diagnosen der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen und weiterzugeben. Soweit ich informiert bin, war eine der ersten Anstrengungen des Naziregimes, auch die Diagnosen zu erfassen, und wenn sie gekonnt hätten, hätten sie sie auch digital erfasst. Mit dem Sterbeverfügungsgesetz hat der Gesetzgeber eine Möglichkeit geschaffen, Menschen derzeit noch freiwillig zu töten. Es gibt aber Scores wie die Rosser-Matrix, die eine negative Lebensqualität bescheinigen. Nachdem ich mich vorher jung gemacht habe, mache ich mich jetzt alt. Ich möchte nicht von Ärzten, Wissenschaftlern digitalisiert meine Lebensqualität abgesprochen haben. Das ist dann nicht rassistisch, nicht sexistisch, das ist vielleicht ökonomisch. Und das ist, sehe ich, eine große Gefahr. Nochmals vielen Dank, dass Sie uns in unsere Verantwortung, dass Sie uns das gezeigt haben.
Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage. Ja, bitte.
Einen Punkt, den Sie gemacht haben, der ist sehr wichtig, dass diese Datenmanie, die vielen Karteikarten und die Sicherung und die Sammlung der Daten ein ganz entscheidendes Machtinstrument ist und dass eine wichtige Verantwortung genau auch damit verbunden ist, was man mit diesen Daten anfängt. Danke.
Frau Aßmann, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich bin aus Deutschland. Und mich hat gleich der Anfang Ihres Vortrages etwas aufgeweckt, weil Sie von Hadamar sprachen. Hadamar ist bei Limburg in Hessen beziehungsweise im Westerwald, oder komme ich her? Ich komme nicht aus Hadamar. Aber ich habe mich dann gleich gefragt, mir sagt die Stadt was, ich weiß auch ein bisschen von der Vergangenheit, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendjemand Hadamar aufgearbeitet hätte, zumindest weiß ich es nicht. Und ich frage mich, woran das gelegen hat. Gibt es vielleicht da noch immer diesen Schlussstrich, von dem Sie sprachen, anstatt dass es da auch so eine Art Trennungsstrich gegeben hätte? Oder woran liegt es, dass gibt es keine Initiativen, gibt es nicht eine Person, die sich vielleicht dafür engagiert hat? Also woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass nun gerade das kleine Städtchen Hadamar das noch nicht geschafft hat?
Ja, Sie sprechen etwas an, was mich auch nachhaltig interessiert. Dass nämlich eine gut funktionierende Forschung noch nicht dafür garantiert, dass die Bevölkerung von diesen Ergebnissen irgendwas mitbekommt, beziehungsweise auch nur, wenn es um ihren eigenen Ort geht, sich anfängt dafür zu engagieren. Deswegen betone ich auch, dass diese Erinnerung immer von unten anfängt. Also sie wird nicht, in diesem Fall kann man wirklich sagen, es waren die lokalen Initiativen zuerst da, natürlich erstmal die Angehörigen und die Trauer und diese symbolischen Orte. Und dann erst kam die Forschung in Gang. Und ob nun diese Forschung auch noch sichtbar wird, ist wiederum die Frage, ob die Menschen vor Ort diese Zeichen setzen. Und das Interessante in Konstanz ist, dass da jetzt gerade eine Initiative zusammentut, also eine Historikerin überhaupt erstmal, die das aufarbeitet, in den Archiven forscht und die Namen der Betroffenen wieder sichtbar macht und dann eben auch eine Initiative, die dort diese Stolpersteine legt. Und die Stolpersteine haben ja eine doppelte Gestalt, nicht nur materiell im Boden, sondern auch im digitalen Raum, aber in diesem Sinne als ein allgemein zugängliches Archiv, in dem man etwas über die Menschen erfährt. Und aus diesem Archiv kann man sehr, sehr viel machen. Das ist auch für Schüler zugänglich. Daraus kann man die Geschichten der Personen, der Betroffenen wieder erzählen und sie auch den anderen Bürgern in der Stadt weitererzählen bei Gelegenheit. Also da ist eine große Möglichkeit drin enthalten, die da gerade jetzt wieder angeregt wird und sich fortsetzt. Das wollte ich hier einfach noch in die Runde bringen, um zu sagen, es war nicht nur Waldheim oder diese erste Nachkriegsgeneration von Ärzten, sondern es ist jetzt wieder ein Impuls, weil viele Schüler auch feststellen, deswegen habe ich die Landkarte gezeigt, dass sie in der Nähe von solchen Orten leben. Und das ist für sie eigentlich immer der Schlüssel, warum sie aufmerksam oder tätig werden. Wenn Sie wissen, unter unserer Stadt gab es mal einen, bei den Tennisplätzen gab es mal einen Appellplatz. Wenn Sie sowas hören, dann müssen Sie diese Geschichte aufarbeiten, wie die Schüler in Hersbruck. Das war die größte Außenstelle von Flossenbürg. Also dann kommen die Schüler selbst auf die Idee, sich diese Geschichte wieder anzueignen.